Hallo, mein Name ist Stefan Pfeiffer und das ist der IBM Live Studio Podcast. Hier sprechen wir mit Experten über aktuelle Technologie- und Business-Themen. Herzlich willkommen zum IBM Live Studio Magazin vom heutigen 27. Oktober. Es freut mich, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Heute schauen wir gemeinsam auf das IBM Think Digital Summit zurück. Das ist die große virtuelle Konferenz, die wir, die IBM, in Deutschland, Österreich und der Schweiz am vergangenen Dienstag durchgeführt haben. Und wir haben uns einem speziellen Aspekt der Veranstaltung gewidmet. Wir schauen uns das Thema öffentliche Verwaltung, Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung entsprechend genauer an. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Lena Sophie Müller von der Initiative D21 bei uns haben. Herzlich willkommen, Lena.
Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Vergangene Woche konntest du ja leider nicht dabei sein, weil ihr parallel den E-Government Monitor 2020 publiziert habt. Meine Kollegin Monika Fiedler, die ja bei euch im Vorstand ist, hat es dann auch auf dem Event vorgestellt. Und ich freue mich dann, dass du jetzt eine Woche später bei uns bist und wir das einfach noch ein bisschen genauer gemeinsam beleuchten können. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was ist dieser E-Government Monitor? Was gibt's da für eine Historie? Wie ist das Ganze denn entstanden?
Sehr gerne. Also der E-Government Monitor ist eine Studie, die sich anschaut, wie letztlich die Akzeptanz und die Nutzung von digitalen Behördenleistungen bei der Bevölkerung ist. Das ist, also wir befragen die Online-Bevölkerung ab 18 Jahren. Und die Studie schaut sich drei Länder im Vergleich an, Deutschland, Österreich und die Schweiz, damit man natürlich auch so ein bisschen den Benchmark hat und sagen kann, wo stehen wir denn jetzt hier eigentlich in Deutschland? Sieht es eigentlich gut aus oder wo müssen wir vielleicht auch noch einen Ticken zulegen? Und in diesem Jahr haben wir ein Jubiläum. Die Studie blickt sozusagen auf 10 Jahre empirische Zahlen und Erhebungen zurück. Und das ist natürlich auch spannend, weil letztlich ist es immer auf der einen Seite sind es die Dienste und die Angebote, aber die werden natürlich auch durch politische Programme gestaltet. Und deswegen haben wir es uns auch nicht nehmen lassen, in der Studie diesmal auch ein bisschen einen Blick 10 Jahre zurückzuwerfen. Man sieht zum Beispiel, dass der Personalausweis 10 Jahre alt ist und schauen da natürlich auch so ein bisschen drauf, haben denn diese politischen Programme letztlich auch eine Gestaltungswirkung entfalten können. Und das sieht man in den Zahlen der Studie in diesem Jahr an der einen oder anderen Stelle ist, dass da immer noch viel zu tun ist.
Und genau da tauchen wir jetzt auch ein bisschen tiefer ein. Monika Fiedler, ich habe es erwähnt, hat einige Kernaussagen, einige Kernergebnisse der Studie entsprechend präsentiert und ich bitte die Regie, jetzt den ersten Einspieler einzuspielen.
Deutschland holt auf. Sie sehen es, wir haben uns in dem letzten Jahr um +6% gesteigert. Damit liegen wir vor Österreich und der Schweiz, aber wir haben natürlich auch ein gewisses Aufholpotenzial. Wir sehen damit, dass wir in Deutschland zum ersten Mal über die 50%-Marke gekommen sind. Das bedeutet, im Moment oder jetzt nutzen mehr als 50% der Bürger Online-Services, Online-Dienste aus der öffentlichen Verwaltung. Jetzt liegt natürlich die Vermutung nahe, dass diese Nutzung oder zusätzliche Nutzung auch Corona-bedingt ist. Wenn man aber ein bisschen weiter in die Zahlen oder in die Analyse reinschaut, dann sieht man, dass Corona eigentlich kaum einen Einfluss auf diese zusätzliche Nutzung hatte. Nur weniger als 10% in Deutschland, in Österreich und der Schweiz sagen, sie haben mehr Online-Services genutzt wegen Corona und ganz vernachlässigbar 3-4% sagen, sie haben zum ersten Mal Online-Services genutzt aufgrund der Corona-Situation. Sehr interessant oder damit zeigt sich natürlich, dass es ein genereller Aufwärtstrend ist, was ein gutes Zeichen für uns ist.
Ja, Lena, eigentlich ganz interessante Fakten. Ich hätte jetzt mit was anderem gerechnet, angesichts der Pandemie, dass dort mehr passiert wäre. Wie digital sind wir denn nun?
Jetzt ist die Frage, wir. Also wenn wir jetzt uns anschauen wollen, wie digital die deutsche Gesellschaft ist, dann müssten wir eine andere Studie von uns schauen, den D21 Digital Index, da messen wir das nämlich immer. Aber bezogen auf die E-Government-Dienstleistungen. Monika Fiedler hat das ganz wunderbar gerade dargestellt. Wir sehen einen Zuwachs an Dienstleistungsnutzungen von 6 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Und da einfach vielleicht nochmal Hintergrund zur Studie ist diese Zahl. Da fragen wir die Bürgerinnen und Bürger, haben sie in den letzten 12 Monaten E-Government-Dienstleistungen genutzt? Das heißt, ein Großteil der Erfahrungen, die Menschen sozusagen sich wieder in die Erinnerung rufen, wenn sie diese Frage beantworten, liegt vor der Pandemie. Spannend ist jetzt, wo kommt denn eigentlich diese Steigerung dann her? Und das ist interessant, wenn man das nach Altersklassen aufsplittet, dann sieht man nämlich, dass es vor allem die 18- bis 34-Jährigen sind, die hier besonders auch zum Beispiel in den letzten 10 Jahren zugelegt haben. Und die Dienste, die besonders häufig genutzt werden, sind relativ einfache Dienste. Also es ist sowas wie online einen Termin vereinbaren oder den Status von einem Antrag online einschauen, wie weit der denn fortgeschritten ist. Also eher noch sozusagen diese kleineren Aspekte. Und letztlich müssen wir uns ja auch bewusst machen, dass diese Studie nur diese eine Perspektive abbildet. Das heißt, die Frage, nutzen die Menschen das und akzeptieren sie das und wie sind ihre Einstellungen? Und wir wissen natürlich, dass E-Government ganz viel in der Behörde passiert. Also ganz viel an Prozessen, die der Bürger und die Bürgerinnen gar nicht sehen. Von daher, das ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass wir hier immer nur einen Blick auf die digitale Verwaltung werfen, und zwar da, wo sie genutzt wird. Und um deine Eingangsfrage zu beantworten, wie weit sind wir? Ja, letztlich kann man sagen, von der Online-Bevölkerung in Deutschland nutzen 54% aktuell Dienstleistungen. Und ich weiß nicht, ob wir da später noch drauf kommen, aber das sind natürlich ganz unterschiedliche Nutzertypen. Der eine oder die andere nutzen das schon sehr viel intensiver, sind quasi Vielnutzer. Und dann gibt es aber auch einige, die sagen, na, ich nutze es bisher einfach noch gar nicht.
Ja, du hast mir schon die Vorlage gegeben und ich habe noch ein Statement von Monika. Monika führt dann auch aus, welche Dienste genutzt werden denn derzeit von der Perspektive der Bürger aus. Was machen die eigentlich online?
Sehr interessant finde ich auch, wenn man sich mal anschaut, welche Services sind es denn, die Bürger nutzen, wenn sie mit der Verwaltung jetzt online in Kontakt kommen. Und da sehen Sie, dass wirklich die Mehrzahl der Leute, über 90%, variiert ein bisschen zwischen den unterschiedlichen Ländern, wissen, dass sie Informationen abrufen können, Öffnungszeiten abfragen können, wie die öffentliche Verwaltung zur Verfügung steht. Auch, dass mittlerweile viele Formulare runtergeladen werden können, die man nutzen kann, um Behördengänge vorzubereiten, ist mittlerweile bekannt und wird von einer Vielzahl der Bürgerinnen und Bürger genutzt. Wenn man sich aber anschaut, wie viele tatsächliche Leistungen direkt abgerufen werden oder umgesetzt werden über Online-Dienste, da sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Sehen Sie zum Beispiel ganz unten, dass nur sehr wenig Leute wissen, dass das Kindergeld direkt online beantragt werden kann, oder aber auch Unterstützungsleistungen vom Staat, die ja gerade in jetzigen Zeiten sehr wichtig sind, dass man das direkt online beantragen kann. Daher bieten diese Online-Verwaltungsservices so großes Nutzungspotenzial, denn wirklich ein Großteil der Leute sagt, sie haben eine große Aufgeschlossenheit gegenüber Online-Services, sie möchten gerne Online-Services nutzen und sie sehen weiterhin großes Potenzial. Auch ein Punkt hierbei ist, es reicht natürlich nicht, Online-Services zu erstellen, Online-Services anzubieten, sondern es muss natürlich auch bekannt sein bei den Bürgerinnen und Bürgern, dass diese Online-Services da sind, damit sie eben genutzt werden können.
Ja, fasst mal das zusammen, dann nutzen die meisten Bürgerinnen und Bürger die Webseite als Informationsportal, holen sich also Infos, Öffnungszeiten, wurde als ein Beispiel genannt, Formulare, ein anderes Beispiel. Aber es scheint so, dass noch wirklich nicht viele Prozesse, und ich rede jetzt, liebe Elena, von den wirklich bürgerzentrierten Prozessen, dass die noch nicht digitalisiert sind. Ich rede jetzt nicht von den Prozessen, die im Hintergrund in der Verwaltung ablaufen. Ist denn da noch genug Potenzial und muss das noch erschlossen werden?
Ja, ich glaube, da kann man zwei Aspekte sich anschauen. Das eine ist, manchmal gibt es auch die Anwendung, aber sie sind nicht bekannt oder sie sind vielleicht auch flächendeckend nicht verfügbar. Und das macht natürlich dann auch das Bewerben dieser Dienstleistung ein bisschen schwierig. Also die Bekanntheit ist das eine. Und das zweite ist natürlich dann auch, die Menschen zu motivieren, diese Dienstleistung auch zu nutzen. Und da haben wir im diesjährigen E-Government-Monitor erstmalig die Nutzertypen sehr intensiv uns angeschaut und uns auch angeschaut, wie kann man denn die Nutzung steigern? Was wäre die richtige Strategie? Und die ist nämlich einfach bei den 5 Nutzertypen, die wir unterscheiden können, ist die sehr unterschiedlich, weil es halt zum einen zum Beispiel Menschen gibt, die grundsätzlich der digitalen Welt, dem Internet, noch skeptisch gegenüberstehen. Und da muss man erstmal Ängste aufbauen, da muss man viel emotionaler kommunizieren. Und dann gibt es andere Nutzertypen, die nutzen auch im Privaten schon sehr viel die Dienste dieser digitalen Welt. Denen müsste man halt einfach nur sagen, hey, das kannst du übrigens auch bei der digitalen Verwaltung online machen. Also an vielen Stellen ist es nicht bekannt. Und aus vorherigen Untersuchungen wissen wir zum Beispiel, die meisten Menschen finden Dienste, die sie nutzen, indem sie im Web danach suchen, also indem sie über Suchmaschinen gehen. Wenn aber die Verwaltungsseiten da zum Beispiel nicht optimiert sind und dieser Service nicht in den obersten Rankings auf der ersten Suchtrefferseite angezeigt wird, finden die Menschen das nicht unbedingt, ne? Weil auch das wissen wir aus unseren Studien. Die wenigsten gehen über die Treffer auf der ersten Seite hinaus, also klicken nochmal auf die zweite Seite. Das heißt, auch da kann Verwaltung natürlich im Punkto Bekanntheit zum Beispiel etwas tun, indem sie Suchmaschinenoptimierung betreiben, was ihre Dienste angeht.
Suchmaschinenoptimierung in der Verwaltung, ich denke, das ist notwendig. Ich wohne ja hier in der Digitalstadt Darmstadt, das ist ja ein Vorzeigeprojekt. Mhm. Genau dort kenne ich die Webseite und ich finde auch, manchmal wird es nicht vom User-Design, von der Usability entsprechend promoted. Also wir müssen uns schon, glaube ich, auch messen lassen an der Bedienung eines iPhones oder eines Androids, auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Wir hatten ja auch vergangene Woche auf den Think Digital Summit dann eine kleine Diskussionsrunde. Da war Professor Dr. Christina Siemnemus von der Hessischen Ministerium für Digitale Strategie und Entwicklung dabei, die CDU-Bundestagsabgeordnete Nadine Schön und unser General Manager Gregor Pillen wurden von Monika Fiedler entsprechend interviewt. Und Frau Siemnemus hat ein interessantes Statement, und das schließt sich dann an deine Ausführungen sehr, sehr gut an, zum Thema Prozesse und Laufmappen getroffen.
Das ist tatsächlich eine Form von Umdenken, dass die Prozesse eben anders laufen. Man stellt sich in der Verwaltung jemanden vor, der mit ganz vielen Laufmappen da sitzt hinter seinem Schreibtisch und dann kommt die nächste Nummer rein, dann spricht man mit dem. Und man muss es eigentlich anders denken. Man muss sagen, das, was jetzt an Laufmappen auf dem Tisch liegt, wird jetzt digital integriert in einen Digitalprozess und dann ist der Schreibtisch leer und dann sitzt derjenige hinter dem Schreibtisch da, um dem Bürger, der ihm dann gegenüber sitzt, in die Augen zu schauen und zu sagen, was ist Ihr Anliegen, wo kann ich Ihnen weiterhelfen, was es bisher noch nicht digital gibt. Vielleicht hilft das so ein bisschen in dem Bild, wie wir uns Zukunft denken, und es ist oftmals eine Sorge, auch eine gewisse Hürde, zu sagen, ich traue mich jetzt mal an das Digitale. Viele sagen, ich möchte das gar nicht digital machen, weil dann darf ich ja gar nicht mehr ins Rathaus gehen. Und ich glaube, dieses Umdenken, dass Digitalisierung nicht heißt, das Rathaus zuzuschließen und abzuschaffen, sondern dass es sozusagen eine andere Form von Angebot ist, nämlich Verwaltungsabläufe schneller, effizienter und in den Prozess zu packen und andererseits dann aber auch als analoger Beratung zur Verfügung stehen. Das ist die große Herausforderung und vor der stehen wir im Moment noch umso mehr, weil Corona uns ja tatsächlich an manchen Stellen auch nicht in die persönliche Begegnung bringen lässt und wir deswegen ganz schnell ganz anders digital werden müssen.
Ja, das ist ja eine Vorlage. Du hast ja die Benutzertypen eben erwähnt. Es gibt unterschiedliche Kategorien, wie Leute mit digitalen Angeboten umgehen. Andere wollen, so Frau Professor Siemnemus, ins Rathaus gehen. Meine Frage, wie oft warst du im vergangenen Jahr im Rathaus?
Überhaupt nicht. Es ist ja auch so, dass die Menschen immer unterschiedliche Kontakte haben. Also wir erheben in der Studie auch immer so die durchschnittliche Anzahl. Aber letztlich muss man natürlich sagen, digitale Verwaltungsdienstleistungen werden immer dann relevant, wenn ich eine bestimmte Lebenslage habe. Also bei mir war das zum Beispiel 2019 so, dass ich geheiratet habe und da muss man verschiedenste Dinge beantragen und sich den Auszug aus dem Geburtenregister und sowas, glaube ich, alles holen, ne, wo letztlich dann für die Bürgerinnen und Bürger, also die Leute, die sich damit beschäftigen, wie ich jetzt auch noch beruflich, denen wird natürlich klar, Mensch, so Dinge wie das Once-Only-Prinzip, also dass ich als Bürgerin Daten der Verwaltung nur einmal mitteile und wenn sie die dann weiß, dann fragt sie die nicht 10.000 Mal neu von mir ab. Das ist natürlich sowas bei der Geburtsurkunde ganz Typisches, wo ich sage, ihr wisst doch, wo ich geboren bin. Ja, ihr wisst auch, dass es mich gibt. Wieso muss ich das jetzt nochmal nachweisen? Also da ist natürlich so ein Punkt, wo wir auch merken, unterschiedliche Nutzertypen haben natürlich auch unterschiedliche Anforderungen an die Verwaltung. Und da passt es in der Tat ganz gut, was die Kollegin gerade auch oder bei eurer Veranstaltung gesagt hat, weil es in der Tat einige Menschen gibt, die einfach auch sehr, die gehen lieber zum Amt. Für die ist das jetzt auch nicht ein großer Schritt, weil sie da auch sich abgeholt fühlen und da werden ihnen Dinge erklärt. Und ich glaube, auch da liegt zum Beispiel ein großer Hebel, dass man ja auf der einen Seite sagen könnte, jemand sitzt sozusagen auf der anderen Seite des Tisches und dann bekommt er sozusagen, ne, wird da alles eingetippt, was man machen muss. Man könnte ja diesen Begegnungspunkt auch nutzen und sagen, wissen Sie was, wir machen das jetzt mal zusammen. Beim nächsten Mal, falls Sie möchten, könnten Sie sowas auch digital machen und können das selber machen und einfach den Menschen sozusagen auch zeigen, was man da an tollen Angeboten seitens der Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger vorhält.
Der Servicegedanke ist da, denke ich, ganz, ganz wichtig. Also wie oft nutzt man eigentlich digitale Dienste in der öffentlichen Verwaltung? Es ist nicht so viel. Ich hätte jetzt mit mehr gerechnet, aber dann habe ich mir auch überlegt, bei mir ist es eigentlich auch nicht mehr, eher weniger als diese 2,5 oder 3 Dienstleistungen, die ich im Jahr digital nutzen muss. Aber vielleicht wird es eben mehr, wenn die Angebote auch weiter ausgebaut werden. Ja, es scheint auch vielleicht ein bisschen so gewohnt. Ja, bitte.
Also ich wollte halt zu dieser Grafik eine Einordnung sagen, weil die Frage ist ja auch immer, was verstehen wir unter E-Government? Und hier muss man sich nochmal anschauen, die Definition, die wir in der Studie, wenn wir die Menschen befragen, zugrunde legen, ist eine sehr, sehr breite. Ja, also es fängt wirklich an bei Informationen auf der Webseite holen. Und vor dem Hintergrund muss man diese Zahl nochmal sehen, weil sonst hätte ich jetzt fast gesagt, ne, wenn ich an die klassische Antragsverwaltung denke, irgendwie mal umziehen, sich ummelden, Steuererklärung machen die meisten irgendwie einmal im Jahr, dann wirkt diese Zahl ja schon fast relativ hoch. Aber wenn man dann noch mal überlegt, es geht auch darum, mal die Öffnungszeiten nachzugucken, dann ist die eigentlich schon wieder eigentlich gering.
Ja, so ging mir es auch. Ich habe auch überlegt, wie oft habe ich jetzt in Darmstadt hier auf die Webseite der Stadt geschaut. Es war nicht so oft notwendig, ganz ehrlich. Denn so oft bestellt man die Mülltonnen nicht um. So oft heiratet man vielleicht doch nicht. Und solche Dinge. Also dann relativiert sich das Ganze wieder zu gewissen, ja, oft Lebensereignissen, denen man digitale Services entsprechend nutzt. Und das, was du zum Besuch gesagt hast, ist oft auch Gewohnheit. Die Leute tun das, was sie gewohnt sind. Und oft sind sie digital einfach noch nicht gewohnt. Aber auch das wird sich sicherlich irgendwann ändern. Was müssen wir denn tun? Du hast ja schon ein Beispiel genannt, dankenswerterweise, um die Akzeptanz solcher digitalen Services zu erhöhen. Du hast da Suchmaschinenoptimierung. Da denkt vielleicht jemand aus der Verwaltung nicht sofort dran, aber es ist eigentlich logisch, wenn man darüber nachdenkt. Was sind so die Maßnahmen, die man ergreifen muss, um die Services bekannter zu machen und auch noch eine höhere Nutzung dorthin zu bekommen?
Also das eine ist, wenn man an die Nutzungssteigerung denkt, in der Tat, die größte Hürde, die wir haben, ist, dass ist die Macht der Gewohnheit. Also ich mache es halt so, wie ich es immer gemacht habe. Das heißt, genau diesen Kontaktpunkt, wo Bürgerinnen und Bürger zum Amt gehen oder wo sie die 115 anrufen, den Punkt kann man natürlich nutzen, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie auch auf den digitalen Pfad in Zukunft wechseln können, wenn sie denn das gerne möchten. Und also das ist zum Beispiel ein Aspekt, wo man sagen kann, die Momente, wo man Kontakt hat, nutzen, um auf bestimmte Dienste aufmerksam zu machen. Und da kann Verwaltung an vielen Stellen auch von der Wirtschaft lernen. Wenn sie sich bewusst machen, sie rufen an bei ihrem Telefondienstleister oder so und sie landen in der Warteschleife, da wird ihnen immer eigentlich gesagt, wussten sie eigentlich, dass sie das auch digital machen können? Wussten sie eigentlich, dass sie in ihrem Nutzerkonto bestimmte Einstellungen selbst vornehmen können? Sie müssen hier sozusagen gar nicht in der Warteschleife sein. Und wir wissen ja auch, dass die Verwaltung ja letztlich die Ressourcen, auch in die Beratung zu gehen, sind begrenzt. Und da wäre es ja eigentlich schön, wenn man von den Standardprozessen wegkommen könnte und wenn man sich dann wirklich um die Themen kümmern könnte, wo Bürgerinnen und Bürger auch eine Beratung wünschen. Also wenn es zum Beispiel um Bauanliegen geht oder wenn es um bestimmte Aspekte im Bereich der Pflege geht oder im Bereich der Kinderbetreuung. Da ist es schon was, wo die Menschen auch den persönlichen Kontakt suchen, was wir ja auch alle sehr gut nachvollziehen können. Immer da, wo es um komplexere Vorhaben geht, da redet man einfach auch gerne mit Menschen und lässt sich gerne beraten.
Kleiner Themenwechsel, beleuchten wir nochmal einen anderen Aspekt der digitalen Verwaltung. Frau Professor Sinnemus hat zwei Aspekte der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung hervorgehoben. Verwaltung sei nicht verstaubt und die Prinzipien der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung. Hören wir mal, was sie dazu sagt.
Ich meine, Sie müssen mal ganz grundsätzlich, glaube ich, auch sehen, dass Verwaltung nicht nur verstaubt und historisch ist, sondern dass Verwaltung sich auch in den letzten Jahren immer weiterentwickelt hat. Und jetzt werden wir einen weiteren Schritt der Weiterentwicklung gehen. Und der heißt noch mehr, weniger für sich und isoliert arbeiten, viel mehr kooperativ. Und in diesem kooperativen Denken, in diesem nicht nur Open Source im Sinne von Schnittstellen, von IT-Systemschnittstellen, sondern auch im Sinne von Open Source, von offenen Schnittstellen miteinander, nämlich im kooperativen Gedanken, in diesem dann das OZG so umzusetzen, dass wir einerseits das, was Frau Schön sagte, möglich machen, nämlich in Open-Source-Technologien zu arbeiten. Zweitens mit Methoden wie den Design-Thinking-Laboren auch kollaborativ, kooperativ arbeiten. Und drittens aber neben dieser Aufgabenteilung, also jedes Bundesland hat ein Stückchen von dem Kuchen des OZGs, was es umzusetzen hat, themenspezifisch dieses Wissen miteinander zu teilen. Das ist der eine Weg. Und der zweite ist, dass wir das Ganze auch standardisieren müssen. Das passiert über die FITCO, die haben wir jetzt hier in Frankfurt. Da sind wir auch ganz stolz drauf, dass das von hier aus kooperierend umgesetzt wird über den ganzen Bund hinweg. Das heißt, Kooperation, Denken und Leben, die technischen Voraussetzungen, Open Source es möglich machen und drittens dann auch Standardisierung umsetzen. Und dabei brauchen wir eine Durchlässigkeit zwischen dem, was Verwaltungsdenken im üblichen Sinne und der Vergangenheit heißt, zwischen dem, was an neuen Impulsen auch aus Wirtschaft kommt und zwischen dem, wie ich auch jetzt Politik erleben darf, nämlich doch mit einer gewissen Problemlösungsorientiertheit und anpacken wollen und nicht nur Rahmen setzen, um zu verhindern, sondern umgekehrt öffnen, um Zukunft zu gestalten.
Prinzip auf vielen Ecken und Enden, also nicht nur Technologie, sondern im Prinzip auch in der Kooperation untereinander. Und mein Chef, unser Chef Gregor Pehlen, hat auch jetzt dazu was gesagt, was die Wirtschaft hier beitragen könnte.
Ich sehe den Beitrag in zwei Ebenen. Das eine ist, wir haben viel gehört und Sie haben das sehr beeindruckend gesagt, Frau Professor Sinemus, die Verwaltung ist etwas unheimlich Robustes, unheimlich Verlässliches. Und das ist, glaube ich, ein Wert, den man sich im Klaren sein muss, wenn man dann mit Technologie das unterstützen will, dann muss man diese Robustheit, diese Verlässlichkeit, diese Sicherheit, diese Klarheit muss in der Architektur drin sein. Wir reden viel von Open Source, wir reden viel davon, es geht im Prinzip darum, sogenannte Locked-in-Situationen zu vermeiden. Es möchte kein Land, keine Gemeinde sich in eine Richtung bewegen, dass sie eine Lösung aufbaut, aus der sie nicht mehr rauskommt oder in der sie möglicherweise die Souveränität über ihre Daten nicht im Griff hat. Das heißt, diese Plattform, das ist etwas, wo, glaube ich, gerade die Industrie und die Politik im Moment in vielen Themen unterwegs ist. Es gibt das große Thema Gaia X, es gibt ganz viele Themen rund um die Bundescloud und, wo natürlich auch die Balance eine Frage stellt, wie finde ich die Balance zwischen auf der einen Seite, ich hatte es vorhin ja selber positiv gesagt, die Kreativität wecken in all den unterschiedlichen Bereichen, aber auf der anderen Seite doch eine robuste, standardisierte Plattform einzuziehen, die mir die Möglichkeit hat, immer die Kreativität einer Open-Source-Community zu nutzen, aber trotzdem die Verlässlichkeit, die Kontrollierbarkeit, die Sicherheit gewährleistet. Das ist etwas, was natürlich gerade Verfahren im öffentlichen Dienst als haben. Das ist die Basis.
Ja, bevor wir vielleicht auf das Thema Plattform und Open Source und diesen ganzen Komplex eingehen, die Frau Professor Sinemus hat ja gesagt, das sind Services, die werden von den Ländern entsprechend entwickelt, die sollen dann ausgerollt werden in die anderen Länder. Jedes Land hat eine gewisse Zuständigkeit. Gibt es Services, die top-down ausgerollt werden, sprich die Anforderungen werden zentral ermittelt, eine Lösung entwickelt und die gehen dann in die Verwaltung rein? Ist dieser Ansatz zu sehen, Lena, aus deiner Beobachtung?
Na, das geht so ein bisschen in diese Richtung, Services einer für alle. Also, und das macht auch Sinn, dass nicht jedes Bundesland zum Beispiel eine Lösung fürs Kindergeld, fürs Elterngeld, für die Kfz-Anmeldung nochmal individuell entwickelt. Also auch rein aus einer ressourcentechnischen Sicht. Und deswegen ist das, finde ich, ein sehr guter Ansatz, auch im Rahmen des OZG das zu tun. Da müssen dann auch alle Länder mitziehen, auch die Bayern. Und also das ist aus meiner Sicht schon ein sehr sinnvoller Weg. Wo ich vielleicht auch bezogen auf die Ministerin nochmal so ein Stück weit nicht Gegenrede, aber nochmal vielleicht ein bisschen nochmal einen Kritikpunkt reinbringen will, ist, natürlich gibt es Verwaltungen, die auch sich öffnen, die kooperativer werden, auch in der kompletten OZG-Zusammenarbeit ist das sehr, sehr positiv auch zu bewerten. Was man aber auch sieht, ist, dass die Verwaltung sich immer noch an vielen Stellen schwer tut, schnell Dienste für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen. Wir haben jetzt ja auch zum Beispiel im Rahmen der Corona-Pandemie sehen wir ja, dass es an vielen Stellen der Wirtschaft schneller gelungen ist, Bürgerinnen und Bürger ja in sozusagen in andere Verhaltensweisen hineinzunudgen, wenn man so will. Also gerade im Arbeitsbereich, dass ganz viel auf Videokonferenz umgestiegen wurde. Das ist, sehe ich, dass das bei Wirtschaft und bei allen unseren Projektpartnern und Mitgliedern zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert. In der Zusammenarbeit mit Verwaltungen, wenn wir jetzt da in Projekten sind, muss ich leider auch sagen, dass es dann immer wieder doch nochmal ein Thema ist, weil nach auch diesen mehreren Monaten zum Beispiel noch keine gute Lösung gefunden wurde, jetzt über die Videokonferenzlösungen da zu agieren. Also ich glaube, die Schnelligkeit muss da schon noch passieren. Und auch da aber auch der Blick nochmal auf E-Government hat immer auch mit intern zu tun. Und das hatte die Ministerin auch gesagt, dass zum Beispiel die Umlaufmappen anders sind. Und da müssen wir die ganzen neuen Technologien, wo ja auch IBM ganz vorne mit dabei ist, zum Beispiel künstliche Intelligenz, RPA-Systeme und Co., die verändern natürlich auch das Agieren innerhalb der Verwaltung. Das führt zum Beispiel bei so einer Umlaufmappe dazu, dass die nicht mehr den klassischen Weg durchläuft, sondern dass die Aufgabenbezogen zack direkt zu den korrekten Sachbearbeitern vermittelt wird. Und das hat einen Kulturwandel, einen Change-Prozess in der Verwaltung zur Folge, der hoffentlich dann auch dazu führt, dass die Verwaltung einfach auch schneller wird, was diese Dienste angeht. Und das Einer-für-Alle-Prinzip ist dann ein so ein Weg, weil wenn einer sich komplett konzentriert auf einen sehr, sehr guten, einen nutzerfreundlichen Dienst in einem Bereich und alle anderen diesen dann nutzen können, dann ist das ein großer Vorteil.
Ja, danke für diese Aussage. Das war auch so ein bisschen meine Beobachtung. Ich habe so die Geschwindigkeit doch manchmal etwas vermisst und auch der Föderalismus schießt uns manchmal vielleicht ins Knie, dass Lösungen, die irgendwo entwickelt wurden, dann woanders nicht weiter genutzt werden. Vielleicht auch, weil die Schnittstellen nicht stimmen. Und mein Open Source ist hier ein Stichwort. Plattformen sind hier ein Stichwort. Da sind wir als IBM ja gerade auch, nachdem wir Red Hat gekauft haben, ganz vorne dabei und sagen, ja, wir müssen es so offen machen, dass auch Lösungen leicht portiert werden können zwischen den Plattformen hin und her. Und ein Beispiel, wo Plattformen sicher eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen und wo auch sehr, sehr kontrovers diskutiert wird, sind die Themen, ist das Thema Schulen. Und da hören wir die Bundestagsabgeordnete Nadine Schön, was sie dazu meint.
Ja, wir sind auch unterschiedlich weit in den verschiedenen Bereichen. Es gibt Bereiche, da wird schon sehr, ist diese Plattformgedanke schon sehr ausgeprägt. Es gibt andere, wie gerade im Bereich der digitalen Bildung, wo wir ja aktuell in der Krise tatsächlich sehen, dass es sehr, sehr schwer ist, da auch aus den föderalistischen Strukturen herauszukommen und wirklich ein innovatives Plattformsystem einzubetten. Wir hatten damals, als wir den Digitalpakt Schule aufgelegt hatten, auch darüber diskutiert, ob man nicht gewisse Standards vorschreiben muss, auch eine gewisse Interoperabilität der Lerninhalte vorschlagen muss. Wäre das damals gemacht worden, wäre, glaube ich, heute vieles leichter. Denn die Qualität soll sich ja im Wettbewerb entscheiden zwischen den unterschiedlichen Angeboten und nicht an Landesgrenzen aufhören. Und das ist ein Weg, den wir jetzt quasi im Nachhinein auch versuchen zu gehen, wo man eben erkennt, Schülerinnen und Schüler, die von einem Bundesland ins andere ziehen, haben Probleme. Und es gibt tolle Plattformen, sei es kommerziell oder nicht kommerziell, wo es total hilfreich wäre, die untereinander zu verknüpfen, sie interoperabel zu gestalten. Und das ist in der Bildung ein besonders schwieriger Prozess.
Ja, ich denke, das ist ein wirklich treffendes, schlagendes Beispiel, das uns ja alle auch gerade bewegt. Es gibt nicht die eine Schulcloud. Wie siehst du das, Lena?
Ja, Schule ist nochmal ein ganz, ganz großer Bereich für sich, den ich im weitesten natürlich auch erstmal zur öffentlichen Verwaltung und Public Service dazu zählen würde. Man muss so ein bisschen schauen. Das eine ist die Infrastruktur, die man in Schulen berücksichtigen muss, da zählt die Schulcloud rein. Da gehört aber auch dazu, ob die Schule und die Schülerinnen und Schüler dann zu Hause für Hausaufgaben und Co. Anbindung ans Internet haben. Da gehört dazu, ob Software vorhanden ist. Dazu gehört, ob Hardware vorhanden ist. Also auch das haben wir ja in der Corona-Pandemie, ist ja ganz viel wirklich wie unterm Brennglas sind die Defizite sichtbar geworden. Ich glaube, vielen war vorher zum Beispiel nicht bewusst, dass Lehrerinnen und Lehrer keine Dienstlaptops haben, ja, also und dass sie nicht mal mehr E-Mail-Adressen haben, ne? Wo wir jetzt sozusagen im Business-Kontext immer sagen, ja, wie läuft denn da eine standardisierte und auch vor allem eine routinierte digitale Kommunikation? Also Infrastruktur, der eine große Bereich. Der andere große Bereich, und das haben wir auch mit einer Vorabveröffentlichung des E-Government-Monitors zu Homeschooling nochmal aufgezeigt, ist, die Kompetenzen der Lehrkräfte spielen eine ganz große Rolle und zusätzlich auch die Kompetenzen der Eltern, nämlich wie sehr sie Schülerinnen und Schüler unterstützen können. Und in diesem Kompetenzbereich, da sehen wir auf jeden Fall Defizite und vor allem haben wir keine flächendeckenden Standards, was Digitalkompetenzen angeht. Das heißt, während der Pandemie waren Eltern und Schüler letztlich auch so ein Stück weit aufs Glück angewiesen, ob sie Lehrkräfte erwischt haben, die sich, die sozusagen diese Herausforderungen gerade als Chance begriffen haben, gesagt haben, Mensch, und dann überlege ich mir was, wie ich meinen Unterricht jetzt digital gestalte und vielleicht auch über die Distanz gestalte. Und die Lehrkräfte, die das eh schon ein Stück weit praktiziert haben, die waren natürlich ganz klar im Vorteil, weil die routinierte Prozesse hatten. Und der dritte Bereich, um das auch zu sagen, ist dann letztlich auch die strukturelle Verankerung, die Rechtsrahmen, die dafür geschaffen sind. Und auch hier haben wir leider gesehen, dass in der Pandemie, als wir die Schulschließung und Co. zum Beispiel hatten, es auch den Behörden schwer gefallen ist, eine gute Hilfestellung zu geben, zum Beispiel in Form von Positivlisten, wo man gesagt hat, diese ganzen Dienste könnt ihr nutzen, wenn ihr Videokonferenz machen wollt. Diese Dienste entsprechen unseren Datenschutzvorschriften. Und das ist leider nicht passiert, sondern was flächendeckend eher zu beobachten war, ist, dass Negativlisten rausgegeben wurden. Das heißt, was Lehrkräfte nicht dürfen. Und da ist natürlich, wenn man sagt, wir wollen jetzt irgendwie möglichst schnell nach vorne, wir wollen gute Bildung in Deutschland anbieten, auch unter jetzt sehr herausfordernden Bedingungen, dann sind es eigentlich diese drei Stellschrauben, die angegangen werden müssen. Und wenn wir zukünftig zum Beispiel Lernplattformen hätten, die, da stimme ich Nadine schön komplett zu, interoperabel sein müssen, die müssen letztlich auch verhindern, dass wir irgendwie Login-Effekte an Schulen haben. Da muss es möglich sein, über Bundesländergrenzen hinweg sich auszutauschen, die Inhalte zu teilen. All das muss gewährleistet sein. Aber wenn wir jetzt so, ne, wahrscheinlich hört uns jetzt heute auch eine eher digital affine Community zu, das sind alles eigentlich auch keine neuen Erkenntnisse, sondern die müssen jetzt umgesetzt werden. Und die Pandemie zeigt uns halt einfach, dass da jetzt höchste Eisenbahn ist.
Ja, liebe Regie, ich warne euch mal vor, wir laufen aus der Zeit, ich habe es fast befürchtet. Wir haben so viele Themen, ich hätte noch 4, 5 Fragen jetzt hier an Lena, aber vielleicht machen wir es eigentlich noch eine zweite Session. Also bereitet euch darauf vor, dass wir dann später rausgehen. Aber ich habe noch eine Frage an dich, Lena, denn jetzt heute haben wir wirklich sehr, sehr viel Zuschauerbeteiligung. Lehrer, Schulen, du hast das sehr, sehr schön entsprechend geschildert. Ich sehe es auch in meinem persönlichen Bekanntenkreis. Die einen sind digitaler, die anderen sind nicht so digital. Die Lehrer, die Schulen, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Die Hardware ist mal da, mal ist sie nicht da. Also sehr, sehr komplexes Thema, das fast auch eine eigene Sendung. Aber hier die Frage, aus deiner Wahrnehmung, wird denn die Ausbildung der Lehrer aktuell auf die Notwendigkeiten ausgerichtet? Steht es bei den Lehrern jetzt auf dem Lehrplan, dass sie digitaler werden müssen?
Also da bin ich keine Expertin für. Ich weiß, dass der Stand so vor 1, 2 Jahren definitiv noch so war, dass es halt einfach überhaupt nicht stattfand. Und das muss man sicher, also nicht überhaupt nicht, ist jetzt auch zu hart formuliert, aber viel zu wenig stattfand und dass es an ganz vielen Stellen der Eigeninitiative der Lehrkräfte bedarf. Ich habe jetzt während der Pandemie natürlich auch mich mit verschiedensten Lehrkräften aus unterschiedlichen Bundesländern unterhalten. Und was ich auch fairerweise gesagt sehr digital affinen Lehrkräften, die natürlich auch auf diese Situation gucken und frustriert sind und sich ärgern, wieso da so wenig geht und warum letztlich auch an einigen Stellen diese Berufsschaft Lehrkraft so negativ auch in der Debatte war. Und ein Punkt, der da zum Beispiel aufkam, war, dass das Umfeld in Schulen einfach ein viel zu wenig professionalisiertes ist. Sowohl was die Hardware angeht, aber auch zum Beispiel Aus- und Fortbildungen. Und da kann man, glaube ich, Konzepte auch aus der Wirtschaft übertragen, wo viel stärker der Bedarf im Unternehmen entwickelt wird, wo viel stärker auch schon vorausschauend geplant wird, was kommt denn da an Herausforderungen auf uns zu und wie muss ich meine Mitarbeiter und meine Mitarbeiterinnen möglichst gut unterstützen, damit sie sich dann auch sicher in diesen ganzen neuen Prozessen fühlen. Weil ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn man sich jetzt irgendwie mit im Stress mit einem neuen Thema beschäftigen soll und eigentlich auch viel zu wenig Zeit dafür hat, dann ist das auch nichts, was Spaß macht. Und da fühlt man sich auch nicht sicher drin. Und da müssen eigentlich, also ich würde jetzt sehr hoffen, dass über den Sommer hinweg da diverse Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen stattgefunden haben. Ich vermute aber, dass es eher eine Hoffnung ist, als dass da wirklich intensiv flächendeckend wir jetzt auf die ja, leider wahrscheinlich kommende zweite Welle eigentlich noch gar nicht so gut vorbereitet sind. Weil ja, ne, Hardware, also da die, also Dienstlaptops und Co. wurden angeschafft. Das heißt aber, Hardware macht's nicht alleine. Ne? Man braucht die routinierten Prozesse und man muss sich letztlich überlegen, wie kann ich das Lernziel, weil darum geht's eigentlich, ne? Wie kann ich den Schülerinnen und Schülern das beibringen, was ich glaube, was ein sehr wichtiges Lernziel für ihr Leben wäre. Und dafür muss ich mir letztlich erstmal Konzepte arbeiten. Wenn die nicht in der Ausbildung oder in der Fort- und Weiterbildung da drin sind, dann ist das irgendwie sehr traurig für ein Industrieland wie Deutschland.
Also ich stimme dir zu, es gibt da noch sehr, sehr viel zu tun, wie gesagt, aus der ganz persönlichen Beobachtung. Ja, Lina, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es war, wie zu erwarten, eine sehr, sehr lebhafte Diskussion. Ein Ritt durch viele Aspekte der Digitalisierung in der Verwaltung. Wie gesagt, ich habe noch viele Themen offen und bist gern nochmal eingeladen, dass wir das nochmal diskutieren.
Komm gerne wieder.
Würde mir Spaß. Ja, die Einladung steht, dann werden wir das auch machen. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal ganz ausdrücklich den E-Government Monitor von D21 ans Herz legen. Der Link zur Studie ist in den Shownotes später drin. Da kann man es erst runterladen. Es sind auch sehr, sehr schön diese Benutzertypen, die du erwähnt hast, ausgeführt. Es sind Spezialaspekte wie die Nutzung der Corona-Tracing-App wird behandelt. Also ein hochinteressanter entsprechender Bericht lege ich Ihnen allen ans Herz. Und wer die gesamte Diskussion und auch die Vorträge, die vorher stattgefunden haben zum Thema öffentliche Verwaltung, Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, sich nochmal anschauen will, der kann das natürlich auch tun. Alle Vorträge sind auf Video verfügbar. Entsprechend dort reinschauen und sich weiter informieren. Wir halten fest, es wird eine zweite Diskussionsrunde geben, denn das Thema Digitalisierung und öffentliche Verwaltung, das wird uns in diesen Zeiten nur zu klar, ist ein Thema, mit dem wir uns sehr, sehr intensiv weiter beschäftigen müssen. Lina, ganz, ganz herzlichen Dank für den Besuch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf unseren zweiten Talk. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Tschüss.
Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind live kommenden Dienstag wieder um 11 Uhr. Auch da freuen wir uns drauf, wenn Sie wieder dabei sind. Und auch dort werden wir interessante digitale Themen entsprechend behandeln. Tschüss, bleiben Sie, bleibt gesund. Bis dann.